Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nut Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Liaquat Ahamets, Die Herren des Geldes, ist ein wirtschaftshistorisches Sachbuch über die Entstehung der Weltwirtschaftskrise und ihre politischen Folgen. Im Mittelpunkt stehen nicht abstrakte Marktkräfte, sondern vier einflussreiche Zentralbanker Benjamin Strong von der Federal Reserve Bank of New York, Montagu Norman von der Bank of England, Émile Moreau von der Banque de France und Hjalmar Schacht von der Reichsbank. Ahamet verfolgt ihre Karrieren vom Ersten Weltkrieg über die schwierige Nachkriegsordnung und die Rückkehr zum Goldstandard bis zum Zusammenbruch ab 1929. Das 2010 mit dem Pulitzer-Preis für Geschichte ausgezeichnete Buch verbindet institutionelle Finanzgeschichte mit Biografie, Diplomatie und Machtpolitik. Seine zentrale Absicht besteht darin, die Krise nicht als zwangsläufiges, unpersönliches Ereignis zu behandeln, Fehlentscheidungen, internationale Abhängigkeiten und begrenzte Sichtweisen der Verantwortlichen prägten ihren Verlauf entscheidend. Damit bietet das Buch zugleich eine Analyse der Funktionsweise internationaler Währungsordnungen und eine Warnung vor geldpolitischem Dogmatismus. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, vier Zentralbanker als Schlüssel zur Erklärung einer globalen Krise. Ahamets besonderes Verfahren besteht darin, die internationale Finanzordnung durch vier Personen zu erschließen. Benjamin Strong, Montagu Norman, Émile Moreau und Hjalmar Schacht waren keine allmächtigen Einzelverursacher der Weltwirtschaftskrise. Sie verfügten jedoch als Leiter zentraler Notenbanken über außergewöhnlichen Einfluss auf Zinssätze, Kreditbedingungen, Währungsreserven und internationale Rettungsaktionen. Ihre Entscheidungen wirkten daher weit über die eigenen Grenzen hinaus. Das Buch macht verständlich, dass Geldpolitik in der Zwischenkriegszeit schon international verflochten war, obwohl die Zusammenarbeit institutionell viel weniger gefestigt war als heute. Persönliche Beziehungen, Misstrauen und nationale Interessen konnten die Kooperation ebenso fördern wie blockieren. Die biografische Perspektive dient dabei nicht bloß der Dramatisierung. Sie zeigt, dass wirtschaftspolitische Urteile unter Unsicherheit gefällt werden und dass Charakter, Erfahrung sowie politische Vorannahmen die Wahrnehmung von Risiken beeinflussen. Strong setzte auf internationale Koordination und Kreditlockerung. Norman war eng mit der Wiederherstellung britischer Finanzgeltung verbunden. Moreau sah Frankreichs Interessen und Sicherheit durch andere Staaten gefährdet. Schacht bewegte sich im Spannungsfeld deutscher Reparationslasten und Währungsstabilisierung. So verbindet Ahamet individuelle Handlungsspielräume mit strukturellen Zwängen. Die Krise erscheint weder als bloßes Versagen einzelner Personen noch als naturgesetzliche Folge ökonomischer Kräfte, sondern als Ergebnis ihrer folgenreichen Wechselwirkung. Zweitens, der Goldstandard als starres System internationaler Anpassung, ein Kernargument des Buches, betrifft die Rückkehr zum Goldstandard nach dem Ersten Weltkrieg. Von 1914 hatte das System den internationalen Zahlungsverkehr unter vergleichsweise stabilen Bedingungen gestützt. Nach Krieg, Inflation, Staatsschulden und verschobenen Machtverhältnissen wurde versucht, diese frühere Ordnung wiederherzustellen. Ahamet zeigt, weshalb dies problematisch war. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen hatten sich grundlegend verändert. Während viele Entscheidungsträger die alte Stabilität mit einer Rückkehr zu festen Goldparitäten gleichsetzten. Besonders wichtig war die britische Entscheidung, das Pfund zu einer ambitionierten Vorkriegsparität an Gold zu binden. Eine überbewertete Währung belastete Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung und erhöhte den Druck auf eine restriktive Politik. Zugleich sammelten Länder wie Frankreich und die Vereinigten Staaten große Goldbestände an, ohne die daraus resultierende weltweite Verknappung von Liquidität ausreichend auszugleichen. In einem Goldstandard mussten Defizitländer häufig mit höheren Zinsen, Lohn- und Preissenkungen sowie Wirtschaftskürzungen reagieren. Die Anpassungslasten verteilten sich damit ungleich. Ahamet kritisiert nicht jede Form fester Wechselkurse pauschal. Sein Punkt ist historisch präziser. Ein Währungssystem funktioniert nicht allein durch Regeln, sondern braucht passende wirtschaftliche Bedingungen, wechselseitige Anpassung und Kriseninstrumente. Werden Regeln zum Selbstzweck, kann das Streben nach Währungsstabilität soziale und wirtschaftliche Instabilität verschärfen. Drittens, Kriegsschulden und Reparationen als Blockade der europäischen Erholung, die Nachkriegsfinanzierung, bildet bei Ahamet die politische Vorgeschichte der Krise. Nach 1918 standen die europäischen Staaten in einem Geflecht aus alliierten Kriegsschulden, deutschen Reparationsverpflichtungen, privaten Krediten und gegenseitigen Zahlungsansprüchen. Diese Struktur war nicht nur finanziell kompliziert, sondern politisch vergiftet. Frankreich verlangte Sicherheit und Kompensation für die Kriegsschäden. Deutschland litt unter Zahlungsdruck und unter den Folgen der Inflation. Großbritannien wollte Handel und Stabilisierung fördern musste aber eigene Schulden und Währungsprobleme bewältigen. Die USA waren als Gläubigerland zentral, ohne dauerhaft die politische Verantwortung für die Ordnung Europas übernehmen zu wollen. Ahmed macht deutlich, dass Zahlungsfähigkeit nicht allein eine Frage von Buchungsgrößen war. Reparationsforderungen berührten nationale Souveränität, Sicherheitsinteressen und innenpolitische Legitimität. Die deutsche Hyperinflation von 1923 demonstrierte zudem, wie rasch ein Währungssystem bei Vertrauensverlust kollabieren kann. Die spätere Stabilisierung durch internationale Abkommen und amerikanische Kredite entschärfte die Lage, beseitigte aber ihre Grundprobleme nicht. Sie schuf eine Abhängigkeit von fortlaufendem Kapitalzufluss aus den USA. Als dieser Zufluss nach dem Börsenkrach versiegte, geriet die gesamte Konstruktion unter Druck. Der analytische Gewinn dieses Abschnitts liegt darin, wirtschaftliche Krisen nicht isoliert als Marktversagen zu lesen. Schuldenordnungen können nur tragfähig sein, wenn sie ökonomisch erfüllbar und politisch akzeptabel sind. Viertens, die Kreditausweitung der 1920er Jahre und die Verletzlichkeit des Aufschwungs. Die goldenen 20er erscheinen bei Ahmed nicht einfach als Vorgeschichte eines unvermeidlichen Börsencrashs. Vielmehr beschreibt er einen realen, aber fragilen Aufschwung, der auf internationalem Kredit, der wirtschaftlichen Stärke der USA und dem Vertrauen in eine scheinbar stabilisierte Währungsordnung beruhte. Amerikanisches Kapital floss nach Europa, insbesondere nach Deutschland, und half dort, Reparationszahlungen, Investitionen und kurzfristige Finanzierung miteinander zu verbinden. Diese Ströme ermöglichten Wachstum, machten Länder und Banken aber auch empfindlich gegenüber einem abrupten Stimmungswechsel. Als die amerikanische Geldpolitik restriktiver wurde und die Spekulation an der Wall Street zunahm, verschärfte sich der Wettbewerb um Kapital. Für andere Länder bedeutete dies steigenden Druck auf Währungsreserven und Kreditmärkte. Ahmed zeigt damit einen Mechanismus, der über die Ereignisse von 1929 hinausweist: international mobil verfügbares Kapital kann Aufschwünge beschleunigen, aber bei Rückzug auch Krisen über Grenzen übertragen. Entscheidend ist, dass kurzfristige Finanzierung langfristige politische und wirtschaftliche Lasten nicht dauerhaft tragen kann. Der Börsenkrach war daher ein gravierender Auslöser, aber keine vollständige Erklärung für die Depression. Bereits zuvor bestanden Fehlanreize, unausgeglichene Zahlungsströme und ein System, das auf fortgesetztes Vertrauen angewiesen war. Das Buch lenkt den Blick von der einzelnen Spekulationsblase auf die verwundbare Architektur des globalen Finanzsystems. Schließlich Deflation. Bankenpanik und die Kosten des geldpolitischen Festhaltens, für Ahmed liegt die besondere Tragik der frühen 1930er Jahre darin, dass der Einbruch nicht konsequent abgefedert wurde. Nach dem Crash gingen Produktion, Preise und Handel zurück. Zugleich verschärften Bankenzusammenbrüche und Kapitalflucht die Krise. In einer solchen Lage können sinkende Preise keineswegs harmlos sein, wenn Löhne und Einnahmen fallen. Während Schulden nominell bestehen bleiben, steigt die reale Last für Haushalte, Unternehmen und Staaten. Deflation kann deshalb Zahlungsausfälle und weitere Kreditausfälle auslösen. Viele Regierungen und Notenbanken hielten dennoch lange an Goldbindung, ausgeglichenen Haushalten und der Verteidigung ihrer Währung fest. Ahmed analysiert diese Entscheidungen vor dem Hintergrund damaliger Ängste vor Inflation, Vertrauensverlust und Währungsabwertung. Er vereinfacht die Akteure nicht zu irrationalen Bösewichten. Ihre Optionen waren durch internationale Verpflichtungen und politische Grenzen eingeschränkt. Dennoch zeigt er, dass die Priorisierung der Wechselkurs- und Goldstabilität gegenüber Beschäftigung und Bankenstabilisierung den Abschwung vertiefte. Der Austritt Großbritanniens aus dem Goldstandard 1931 markierte, wie schwer die alte Ordnung zu halten war. Die übergeordnete Lehre lautet nicht, dass expansive Geldpolitik jede Krise problemlos löst. Sie lautet, dass Krisenpolitik die Rückkopplung zwischen Banken, Schulden, Preisen und realer Wirtschaft ernst nehmen muss. Ein enges, dogmatisches Ziel kann angesichts systemischer Notlagen gravierende menschliche Folgen haben. Zusammenfassend: Die Herren des Geldes empfiehlt sich vor allem Leserinnen und Lesern, die die Weltwirtschaftskrise nicht nur als Abfolge von Daten, Börsenkursen und Konjunkturindikatoren verstehen wollen. Es eignet sich für wirtschafts- und geschichtsinteressierte Menschen, für Studierende sowie für Leser. Die gegenwärtige Debatten über Zentralbanken, Inflation, Staatsverschuldung und internationale Kapitalbewegungen historisch einordnen möchten. Finanzwirtschaftliche Vorkenntnisse sind hilfreich, aber Ahmeds personenzentrierte Darstellung erleichtert den Zugang zu einem komplexen Stoff. Zugleich verlangt das umfangreiche Buch Aufmerksamkeit: Mechanismen des Goldstandards. Zahlungsbilanzen und internationale Kreditbeziehungen werden nicht immer auf elementarem Niveau eingeführt. Seine intellektuelle Stärke liegt in der Verbindung mehrerer Ebenen. Ahmed erklärt geldpolitische Entscheidungen, ohne sie aus ihrem diplomatischen, sozialen und persönlichen Kontext zu lösen. anders als Darstellungen, die die Depression vor allem auf den Börsencrash oder auf eine einzige Theorie zurückführen, zeichnet er ein international vernetztes Ursachenbild. Kriegsschulden, Reparationen, der Goldstandard, Kreditabhängigkeit, Bankenkrisen und Deflation greifen ineinander. Die vier Zentralbanker geben dieser Struktur ein konkretes Gesicht, ohne dass das Buch zur bloßen Biografiensammlung wird. Gerade diese Verbindung unterscheidet es von vielen allgemeinen Wirtschaftsgeschichten. Es zeigt, wie institutionelle Regeln durch konkrete Menschen interpretiert und unter Druck angewandt werden. Die bleibende Einsicht ist daher keine einfache Handlungsanweisung für die Gegenwart, sondern ein Maßstab für kritisches Denken, Stabilitätsziele. Internationale Regeln und nationale Interessen müssen stets darauf geprüft werden, welche Folgen sie im Krisenfall für die reale Wirtschaft haben. Wenn Sie unterstützen möchten, Liaquat Ahamed, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.